Heute Nachmittag kommen wir zu Römer Kapitel 11. Römer Kapitel 11. Der Apostel hat in den Kapiteln 9 und 10 sich des Problems der Erwählung und der Verwerfung angenommen, das mit dem Evangelium und seiner Verkündigung zusammenhängt. Und er hat gezeigt, dass Gott gerecht ist, wenn er Israeliten, die zwar zum erwählten Volk Gottes gehören, vom heilen Christus ausschließt, weil sie sich eben selbst ausgeschlossen haben. Die Tatsache, dass sie zum erwählten Volk Gottes, das von Abraham herkam, gehören, heißt noch nicht, dass sie schon zu dem erlösten Volk Gottes gehören. Dazu muss man zu Jesus Christus kommen, und gerade zu dem will man nicht kommen. Aber das gilt nicht nur für Israeliten, das gilt auch für Nicht-Israeliten. Jeder, ob Jude oder Heide, ob Israelit oder Nicht-Israelit, muss durch den einfachen Glauben in Jesus Christus zu Gott finden. Nun hat Paulus in diesen zwei Kapiteln gezeigt, worum es geht. Und die Frage, die es noch zu besprechen gilt, ist diese: Wie geht es nun weiter? Wie geht es nun weiter mit dem Volk Israel, mit dem Teil, das zwar zum ersten Volk Gottes gehört, aber nicht zum zweiten? Denn Juden heute gehören zum ersten Volk Gottes, aber nicht zum zweiten, wenn sie nicht Christen sind. Viele Juden werden heute Christen und sind also somit Mitglieder beider Völker Gottes. In Römer Kapitel 11 bespricht Paulus die Frage, wie geht es weiter mit den Israeliten, die zwar zum ersten erwählten Volk Gottes gehören, aber sich nicht wählen ließen, weil sie nicht zu Christus Jesus kamen. Kapitel 11 kann in 5 Abschnitte aufgegliedert werden. Und wir wollen das ganze Kapitel lesen und uns diese 5 Teilchen uns ansehen, kurz Teile oder Absätze. Wir beginnen zu lesen mit Vers 1. Ich sage also, verstieß Gott sein Volk. Das ist also die Frage, wenn er jetzt klar gemacht hat, dass Menschen aus Israel verloren gehen können, trotz dessen, dass sie zum erwählten Volk Gottes gehören, heißt das denn, dass Gott das Volk, das er erwählte, verstoßen hatte? Hierauf will Paulus eine zweifache Antwort geben. Er wird sagen, dass Israel zwar verworfen ist, aber nur ein Teil des Volkes, nicht das ganze Volk. Also das Volk wird in 2 Gruppen aufgeteilt, und ein Teil ist erwählt, zum zweiten Volk Gottes zu gehören, weil es sich rufen ließ und erwählen ließ. Der andere Teil ist nur vorübergehend verstoßen und nicht für immer. Es gibt da noch Hoffnung. Das ist die Antwort, die er in diesem Kapitel geben wird. Und am Schluss wird dann Gott gelobt ob seiner Weisheit in allen seinen Wegen. Verstieß Gott sein Volk? Das sei ferne. Nie und nimmer darf man so etwas sagen. Denn auch ich bin ein Israelit und ich bin nicht verstoßen, kann er sagen. Wenn er sein Volk verstoßen hätte, insgesamt, dann wäre ich auch verloren. Aber ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Nachfolger Jesu Christi. Ich ließ mich rufen. Und somit kann ich sagen, Gott hat nicht sein ganzes Volk verstoßen. Denn ich bin auch ein Israelit, aus dem Stamme Abrahams, aus dem Samen Abrahams, vom Stamme Benjamin. Gott verstieß sein Volk nicht, das er zuvor kannte. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift in der Geschichte des Elia sagt? Da haben wir ein Beispiel, meint er, wie Gott Unterschiede macht, wie er vor Gott auftritt gegen Israel. Elia beklagt sich vor Gott über sein Volk und sagt: Herr, sagt er, sie töteten deine Propheten, gruben deine Altäre ab, und ich blieb alleine übrig, und sie trachteten nach meiner Seele. Gott soll zuschauen, er soll sich seiner annehmen, er soll bedenken, was hier geschieht in seinem Volk. Er sei alleine übrig geblieben, meint er. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich ließ mir übrig bleiben 7000 Mann, die dem Baal das Knie nicht beugten. Also nicht alle Israeliten sind von Gott weggegangen, sodass er sein Volk verstoßen musste. Nicht nur Elia, sondern noch einige tausend mehr. So also ist auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Gnadenerwählung entstanden. Nach Gnadenerwählung. Das heißt, wenn man das Geschenk, das Angebot der Gerechtigkeit Gottes aus Gnaden annimmt und sich beschenken lässt, dann wird man aus Gnaden erwählt. Und wenn nicht, dann hat man es abgelehnt, aber dann kann Gott einen nicht eingliedern in das zweite Volk Gottes. Wenn aber durch Gnade, ist es nicht mehr aus Werken. Man kann also nicht sagen, ich habe so und so viele Gebote gehalten, und so musst du, Herr Vater, so musst du, Gott, also mit mir rechnen. Ich gehöre also dazu, du musst mir die Tür auftun zum Himmel. Das erinnert mich an unsere Kleinste. Sie war gerade dabei, zählen zu lernen. Und dann hatte ich sie gebeten, ob sie mal bis 10 zählen könnte. Und dann ist es etwa so gelaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Und dann sagte ich zu ihr, hast wohl einige ausgelassen, ja? Aber ich habe die meisten getroffen, sagte sie. Und so, genau so denken wir, nicht wahr? Das war jetzt typisch Mensch. Übrigens, sie war ja die Tochter von Herbert und Karl Janssen, die genau so geneigt sind. Jeder von uns neigt dazu zu sagen, ja, ich habe ihr das meiste geschaffen. Wir sind sehr demokratisch mit Gott, nicht wahr? Die Mehrzahl zählt also. Wenn ich die Mehrzahl der Gebote gehalten habe, ich mache eine Rechnung und addiere, und auf Seite soll habe ich noch zwei etwas, einige rote Zahlen, aber auf Seite haben habe ich mehr. Und dann komme ich zu Gott und sage, schau, ist alles in Ordnung, alles schwarze Zahlen. Wissen Sie, was für eine Rechnung das ist? Das ist eine rein heidnische Rechnung. Das kennen schon die Heiden, die alten Perser. Die kommen mit gerade dieser Haltung. Und das ist die Haltung geblieben, ob das christliche Religionen sind oder andere Religionen. Wenn man ungefähr rechtschaffen ist, einigermaßen richtig lebt, niemandem was besonders antut, dann müsste also Gott schon damit rechnen, dass er ihm die Tür auftät. Wenn Sie anfangen, jetzt an Menschen anzusprechen, werden wohl die meisten ungefähr so antworten. Gott hätte also keinen Grund, etwas bei Ihnen auszusetzen. Er müsste also mit Ihnen zufrieden sein. Und Gott sagt, so geht es nicht. Meine Art von Mathematik ist etwas anders. Ich bin ein heiliger Gott. Ich bin ein vollkommen heiliger Gott. Und bei mir in meinem Haus ist kein Schmutz. Zum Passafest musste man sämtlichen Sauerteig entfernen. Und die Juden, die Ernsten, sind heute noch dabei, das Haus vor dem Passafest gänzlich zu reinigen. Da wird ernst gemacht mit der Reinigung. Sehr ernst. Man ist sehr penibel. Kleinlich, würden wir sagen. Aber sie machen es ernst, das haben sie gelernt. Und so kann Gott zu uns Menschen sagen, in meinem Haus ist kein Sauerteig. Nichts, nichts Unreines. Niemand der gesündigt hat. Alles vollkommene, reine Menschen. Und wenn Sie meinen, Sie haben Grund, in den Himmel zu kommen, dann erwarte ich, dass Sie auf Rubrik soll keinen Eintrag haben. Es geht nicht um schwarze Zahlen, es geht darum, dass Sie nichts haben auf Seite soll, auf Rubrik soll. Nichts, keine Schuld. Das ist, was ich verlange. Ja, kann der Mensch sagen, wer kann dann in den Himmel kommen? Die Antwort ist ganz einfach. Und die kommt gegen Kapitel 11, gegen Ende Kapitel 11. Niemand. Und gerade das, sagt Paulus, ist die Weisheit Gottes. Er hat keinen Unterschied gemacht bei Menschen. Er hat sie alle für schuldig erklärt. Warum? Damit er sich alle erbarmen kann, denn er ist ein barmherziger Gott. Und er selbst, Jesaja 53, lädt auf sich selbst alle unsere Schuld und nimmt sie auf sich. Wir haben einen Gott, der Menschen in den Himmel nimmt, weil er selbst auf die Erde kam und alle unsere Schuld auf sich nahm. Wenn dann noch Menschen meckern, dass Gott ungerecht wäre, dann werden sie eines Tages belehrt werden, eines anderen belehrt werden. Wir haben nicht nur einen heiligen Gott. In dem Charakter Gottes gibt es noch einen anderen Pol. Und das ist der Pol der Liebe. Und die zwei Pole, Heiligkeit und Liebe, sind in vollkommener Harmonie. Auf Golgatha finden wir diese himmlische Musik. Heiligkeit, absolute Heiligkeit, alle unsere Schuld wird auf den Sohn Gottes geworfen und er nimmt sie auf sich und Gott straft ihn mit der ganzen Hölle. Die Verlassenheit Gottes erfährt der Sohn Gottes an unserer Stelle. Aber gerade das ist die Liebe Gottes, dass er das für uns tut. Gott bleibt absolut gerecht und bestraft uns alle in einem, seinem Sohn. Eigentlich in sich selbst, weil es nur einen Gott gibt, einen dreieinen Gott. Er selbst, der Richter, steigt von seinem hohen Stuhl herunter und nimmt den Platz des Angeklagten und nimmt die Strafe, die er eben ausgesprochen hatte, auf sich. Das ist unser Gott. Wir haben also einen großen, barmherzigen Gott. Er ist ein Gott der Gnade, aber er bleibt ein Gott der Gerechtigkeit. Wenn aber durch Gnade ist es nicht mehr aus Werken, keine Leistung wird gefordert, keine. Es wird nichts auf Seite haben erwartet. Keine Leistung wird gefragt. Wie hast du gelebt? Nein, nichts. Ich denke, einige von uns haben Schwierigkeiten mit dieser Aussage. Wenn dem so ist, dann sollten wir vielleicht zu Kapitel 1 zurückgehen und den Römerbrief noch einmal lesen. Das sollte uns ins Blut hineinfließen vom Wort Gottes her. Das sollte uns durchdringen, dass Gott nicht nach unserer Leistung fragt, sondern nach dem Herrn Jesus fragt er. Und es bleibt so, von Anfang bis Ende. Wonach Gott fragt, ist nicht nach unserer Leistung, sondern nach dem Herrn Jesus. Und ich bin nur insofern bereit für den Himmel, als ich mich auf Jesus berufe. Und nicht auf meine Treue, meine Gebete, meinen Einsatz, meine Tüchtigkeit, meine Frömmigkeit und so weiter. Dann werden wir nie wachsen im Glauben an Jesus Christus. Ja, was ist es denn mit dem Christenleben? Es ist Frucht, Ergebnis, Geschenk, nicht Leistung. Gerade in der Abhängigkeit von Jesus Christus. Frühmorgens beginnt es. Hier bin ich, Herr. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich habe nichts in den Händen. Ich bin nur ein verderbter Mensch, Römer 7. Ich bin ganz von dir abhängig. Aber ich danke dir, bevor ich jetzt aufstehe und mich anziehe und wasche. Ich danke dir, dass ich reingewaschen bin durch das Blut Jesu Christi. Und du schaust mich an durch die Brille, die Jesus Christus heißt. Ich danke dir, dass du meine Gerechtigkeit bist. Sagen wir das immer wieder dem Herrn. Du bist meine Gerechtigkeit. Und dann kann der Heilige Geist sein Werk tun in uns. Das Leben sieht dann ganz anders aus. Es ist ein Leben der Nachfolge, nicht des für jemanden Arbeitens, sondern des Nachfolgens, des Mitgehens mit dem Herrn Jesus. Gnade. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, Gnade zur Vergebung, Gnade zum Leiden, Gnade zum Folgen, alles Geschenk. Wenn aber durch Gnade ist es nicht mehr aus Werken, sonst wird die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber aus Werken, ist es nicht mehr aus Gnade, nur so oder so. Sonst ist das Werk nicht mehr Werk, es ist nicht beides. Paulus schreibt an die Galater: In der Gnade habt ihr begonnen, im Geiste. Jetzt wollt ihr im Fleisch durch Treue, durch Werke, durch Einhalten der Gebote Fortsetzung machen? Es geht nicht. Dann seid ihr aus Christus gefallen. Ihr seid abgefallen von Christus, wenn ihr das so machen wollt. Paulus schreibt dann die Römer Kapitel 5 von der Gnade, in der wir stehen. Und wir haben Zutritt zu bekommen bis in alle Ewigkeit. Vers 7. Was ist also zu sagen? Was Israel sucht bis heute. Dieses Wort steht in der Gegenwartsform. Was Israel gesucht hat und immer noch sucht, das erlangte es nicht. Bis jetzt haben es Israeliten nicht erlangt, wenn sie auf falschem Wege die Gerechtigkeit suchten. Aber die Erwählten erlangten es. Die, die sich rufen ließen und erfassen ließen von dem Angebot Gottes. Die übrigen wurden verhärtet. So wie geschrieben steht, Gott gab ihnen einen Schlafgeist, Augen, die nicht sehen und Ohren, die nicht hören, bis zum heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. So viel zu diesem Thema. Nicht alle Israeliten sind verworfen. Einige schon, weil sie nicht willig waren, auf die Bedingungen Gottes einzugehen, nur aus Gnaden das Angebot der Gerechtigkeit Gottes anzunehmen. Ein Teil ließ sich erfassen, erwählen von Gott, aber nicht das ganze Israel, kann man sagen, ist verworfen, aber auch nicht das ganze Volk, für das zweite Volk Gottes erwählt. Jetzt kommt der zweite Abschnitt. In diesem Abschnitt will Paulus uns sagen, dass Hoffnung auf Umkehr für den Teil besteht, der verworfen wurde, der abgelehnt wurde. Ein Teil von Israel wurde verworfen, sagt er, verstoßen. Nicht das Ganze, aber ein Teil. Aber für den Teil, der verstoßen wurde, besteht Hoffnung auf Änderung der Lage. Das will er jetzt beschreiben. Vers 11. Ich sage also, stolperten sie, damit sie fallen und liegen bleiben sollten. War das die Absicht Gottes? Wenn Gott verwirft, ist es so, dass er verursacht, dass sie stolpern und dann liegen bleiben. Das heißt, es ist keine Hoffnung mehr. Ist es denn wirklich so, dass Gott schon vorher, vor unserer Geburt, ja vor Grundlegung der Welt bestimmt hat, die alle kommen in den Himmel und die alle gehen in die Hölle? wie einige Theologen und Christen sagen. Und es sind oft sehr ernste, bibeltreue Christen. Es gibt also sehr tiefgreifende Unterschiede im Denken von ernst meinenden Christen. Aber dann wollen wir miteinander sprechen, in allem Ernst, und uns fragen, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Und Paulus gibt uns hier eine Antwort. Es gibt eine Verwerfung. Das ganze Volk Israel war erwählt. Und doch nicht. Warum nicht? Weil aus dem irdischen Volk Israel ein neues Volk erwählt werden sollte durch Jesus Christus. Und nicht alle, die zum ersten erwählten Volk Israel gehören, haben sich rufen lassen zum zweiten Volk Gottes. So ist also ein Teil des Volkes Israel, des ersten Volkes Gottes, verworfen. Aber Paulus fragt, so, dass sie liegen bleiben mussten, nachdem sie gestolpert waren über den Stein Jesus Christus. Denn er hat in Römer Kapitel 9 Christus mit einem Stein verglichen, über den man beim Bau eines Baus stolpern könnte. Nein, so ist es nicht. Man darf wieder aufstehen. Das sei fern, sagt er. Nie und nimmer sollte man so denken, sondern durch ihren Fehltritt, dadurch, dass sie Jesus gekreuzigt haben, ihn abgelehnt haben, ist ja die Möglichkeit geworden, dass das Heil kommt und auch zu denen von den Völkern, zu Nichtchristen, zu Nicht-Israeliten. Durch ihren Fehltritt ist das Heil zu denen, die von den Völkern sind, gekommen, um sie zur Eifersucht zu reizen. Israeliten haben es abgelehnt, sodass Paulus immer wieder, wenn er in die Synagoge kommt und dort von Jesus spricht, erlebt, einige Juden nehmen es an und andere lehnen es ab, bis es ihm fast unmöglich ist, weiter zu predigen, wegen der Unruhe, die dadurch entsteht. Und dann sagt er, wenn ihr in der Synagoge mich nicht mehr erlaubt, hier zu predigen, wenn ihr nicht wollt, dass euer Messias sei, dann gehe ich zu denen, die nicht Israeliten sind. Dann dürfen die es hören. Und so wurde gerade die Ablehnung Jesu seitens der Juden die Tür für die Heiden. Ja, nun kann man fragen, war es denn nötig, für Juden Jesus abzulehnen, damit die Heiden eine Gelegenheit bekämen? Nein, das nicht. Das will Paulus nicht sagen. Er will nur sagen, dass es so kam. Es hätte auch anders kommen können. Wie denn? Israel war erwählt, um der Welt ein Segen zu sein. Und hätten die Israeliten en gros, das heißt, als Volk, Jesus angenommen, dann hätten gerade die Israeliten diese Botschaft weitergetragen. Und dann wäre auf dem Wege das Evangelium zu den anderen Völkern gekommen. Und es war jetzt nicht der Weg. Sondern es ging so, dass Israeliten Jesus abgelehnt haben. Einige haben ihn angenommen, diese gerade haben die Botschaft trotz dessen, dass andere ihn ablehnten, weitergetragen. Und so wurde, wo Jesus abgelehnt wurde, sehr schnell die Tür aufgetan für Nicht-Juden, dass sie das Evangelium hören konnten, und die haben es oft mit Freuden gehört. Paulus sagt, so ist es gekommen. Durch ihren Fehltritt ist das Heil zu denen, die von den Völkern sind, gekommen, um sie zur Eifersucht zu reizen. Es soll dann so weit kommen, wenn sie sehen, wie viel Freude Heiden an Jesus haben, dass sie sich doch noch fragen, ja, ist dann vielleicht doch etwas daran? Und gerade dieses Reizen zu beobachten in Israel ist sehr interessant. Immer wieder lassen sich doch Juden und hervorragende Namen unter den Juden, lassen sie sich doch ein auf Jesus. Wissen Sie, dass Ben-Gurion mit etwa 80 Jahren, glaube ich, war es, Griechisch lernte, um das Neue Testament in Griechisch lesen zu können? Es hat immer wieder Juden gegeben, die sich für Jesus Christus interessierten und sich mit ihm befassten. Und einer von ihren Schriftstellern hat gesagt, der hat über verschiedene neutestamentliche Personen geschrieben, auch über Jesus. Und wenn er ihn so beschreibt, dann fragt er an einer Stelle, wer weiß, ob der Messias, den wir erwarten, wann er kommt, der Messias, wann er kommt, nicht gerade die Züge tragen wird, dessen, der einmal kam. Ist das nicht eigenartig? Das Evangelium von Jesus Christus hat in der Welt einen so starken Eindruck gemacht, dass Israeliten sich immer wieder gezwungen fühlen, aufzuhorchen. Ist dann etwas doch daran? Wussten Sie, dass die Magd, das Mädchen, das im Haushalt von Netanjahu arbeitet, die Kinder versorgt, eine Christin, eine wiedergeborene Christin aus Belgien ist, oder war wenigstens, ich weiß nicht, ob sie immer noch da ist. Netanjahu scheint ein sehr nüchterner Mann zu sein, wenn man auf die Christen zu sprechen kommt. Wir haben immer wieder dieses Aufhorchen, dieses sich fragen, dieses Zurückhalten. Immer wieder ist Feindschaft da und dann aber doch wieder ein Fragen. Nicht alle Israeliten lassen sich reizen, aber Paulus erhofft sich ein sich reizen lassen durch den Fortschritt des Evangeliums unter denen, die von den Völkern sind. Vers 12. Wenn ihr fehltritt, der Reichtum der Welt bedeutet. Die Juden haben Jesus abgelehnt und dann ist das Evangelium zu den Heiden gegangen und die Heiden haben den Reichtum des Evangeliums erfahren. Wenn das so gekommen ist, durch den Fehltritt von Israeliten und ihr Abnehmen der Reichtum derer, die von den Völkern sind, wie viel mehr ihre Fülle. Wenn Israeliten dann wieder zurückfinden, wie viel mehr wird das an Reichtum für die Welt bedeuten? Denn ich sage euch, die ihr von den Völkern seid, jetzt richtet er sich an die in Rom, die nicht Juden sind. Es hat Judenchristen und es hat Heidenchristen. Und er wendet sich jetzt an die Christen, die von den nicht-israelitischen Völkern sind. Ich sage euch, die ihr von den Völkern seid, insofern ich der Apostel derer, die von den Völkern sind, bin, ich verherrliche meinen Dienst. Ich will meinen Dienst herausstellen. Ich habe einen wunderbaren Dienst. Ob ich auf irgendeine Weise die, die mein Fleisch sind, zu meiner irdischen Familie gehören, also zum Volk Israel, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen retten möge. Sie sind verloren. Aber ich hoffe, auf diese oder auf die andere Art und Weise irgendetwas dazu beizutragen, dass Israeliten sich rufen lassen, sich einstimmen lassen, dass sie bereit sind, auf das Angebot Jesu in Betracht zu ziehen, dass sie sich retten lassen möchten. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt bedeutet, was wird das Willkommen heißen, anderes sein, denn Leben aus den Toten? Paulus rechnet damit, dass es eine Rückkehr gibt. Und dann spricht er hier, und das Wort, das mit Annehmen übersetzt wird, heißt eigentlich Willkommen heißen. Gott ruft, und er ruft immer noch Israel, das verloren ist, das verworfen ist. Er ruft es. Und eines Tages erwartet Paulus, dass es zurückkommen wird. Und dann wird es willkommen geheißen. Und dann, sagt Paulus, wird etwas geschehen, das als Leben aus den Toten bezeichnet werden kann. Er sagt uns nicht genau, was das heißt. Und ernste Bibelforscher fragen sich, was hat Paulus damit gemeint? Leben aus den Toten. Der eine stellt sich dieses vor, der eine stellt sich etwas anderes vor. Nun, wenn ich etwas vorgreifen darf, an dieser Stelle wäre das geeignet, etwas vorwegzunehmen, das später im Kapitel kommt. Wir können ja sowieso noch darauf kommen. Wenn wir etwas vorgreifen dürfen, dann könnte es so sein, wenn Jesus auf die Erde wiederkommt, auf den Ölberg, lesen wir in Sacharja, Kapitel 12, dass man den sehen wird, den man durchstach. Man wird ihn an den Nägelmalen wohl erkennen können. Und dann wird Buße getan. Man wendet sich zu ihm im Glauben, man nimmt ihn an als seinen Messias. Und der Heilige Geist wird ihnen geschenkt. Und dann wird angefangen zu beten in kleineren Gruppen, die hier, die da. Wissen Sie, wenn man Buße tut, dann schämt man sich und dann geht man allein in die Stille. Und das ist, was in Sacharja 12 geschieht. Aber was dann? Dann beginnt das tausendjährige Reich. Wenn Israel zurückgekehrt ist, dann kann Gott das verheißene Reich für dieses Volk aufrichten. Und dann gibt es gleichsam Leben aus dem Tode für die Weltgeschichte. Ja, für die Erde, denn es gibt einmal eine tüchtige Reinigung, sogar topografische Veränderung, das heißt, die Oberfläche des Landes Israel wird verändert, so scheint es. Es geschieht offenbar Veränderungen in der Natur. Der Löwe kann wieder Gras fressen, muss nicht immer Fleisch haben. Nicht alles wird. Es bleibt noch Sünde. Wir sind immer noch auf der alten Erde. Aber es ist dermaßen neu, dass man einen Vorgeschmack bekommt von dem, was später kommen wird, wenn die neue Welt kommt. Neuer Himmel, neue Erde. Ja, und vielleicht ist es genauso, wie einige sagen, dass Israel dann der Missionsbote Gottes ist. So deutlich steht es wohl nicht geschrieben, aber es ist möglich. Leben aus dem Tode für viele Menschen, die dann noch im tausendjährigen Reich sind. Wir wissen nicht genau, was Paulus meint. Es bleibt ein Schleier. Prophetie ist nicht immer haargenau, aber genau genug, deutlich genug, um uns Hoffnung zu geben. Prophetie wurde uns nicht gegeben, um unsere Neugier zu stillen, sondern um das Vertrauen in unseren Gott zu wecken und zu stärken und mit ihm heute zu rechnen. Dazu wurde Verheißung gegeben. Wir lesen weiter. Wir kommen zum dritten Abschnitt in diesem Kapitel. Ab Vers 16 ruft Paulus zu einer rechten Einstellung zum Volk Israel auf. Wir, die wir Christen sind, und aus den Heiden sind, wir sind weder Judenchristen, noch Juden, die nicht Christen sind, wir sind Heiden, die Christen geworden sind. Wir haben eine richtige Einstellung zum Volk Israel zu haben. Wir sind verpflichtet, diesem alten Volk Gottes eine göttliche, wohlgefällige Einstellung zu haben. Was ist das für eine Einstellung? Sehr interessante Verse. Wenn der Erstling heilig ist, so ist auch die Masse des Teiges heilig. Hat man einen Brotteig, man will backen, und man hat einen ersten Teil Gott dargebracht als Zeichen, dieses Brot kam von dir, die ganze Ernte kam von dir, es ist deine Sache, wir nehmen es als Geschenk aus deiner Hand, man weiht es Gott also gleichsam. Paulus sagt, wenn ein
Teil dieses Teiges Gott dargebracht wurde, dann ist es nur ein Zeichen davon, dass die ganze Masse heilig ist, Gott gehört. Man hat einen Teil genommen als Beispiel vom Ganzen. Ist also der Erstling der Teigmasse heilig, Gott geweiht, so ist auch die Masse heilig. Das ist ein Beispiel, das er gebraucht. Wenn also im Volk Israel ein Teil bereits den Messias angenommen hat, dann sagt Paulus, ist das auch ein Zeichen, dass der Rest von Israel sich bekehren kann. Er kommt auch in Frage für die Gemeinde Jesu. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Das ist wieder ein anderes Beispiel. Ein Baum ist eine Einheit von den Wurzeln bis zur Zipfel. Zweige und alles, Stamm, alles eine Einheit, ein Gewächs. Und wenn die Wurzel heilig ist, sagt Paulus, dann sind es auch die Zweige. Nun fragen sich die Ausleger der Heiligen Schrift, dies ist ein Bild, ja, aber im Bilde, in der Realität, in dem, was dargestellt wird, was ist jetzt die Wurzel? Das ist vielleicht nicht so einfach, aber ich denke, die meisten Ausleger sind sich darüber einig, dass wir hier an die Anfänge des Volkes Gottes zu denken haben. Wir haben einen Baum, unter der Oberfläche des Erdbodens haben wir die Wurzel, und dann kommt der Stamm hervor und die Zweige. Und dieser ganze Baum, dieses ganze Gewächs, ist die Geschichte des Volkes Israels. Heute, sagt Paulus, haben wir es mit Zweigen zu tun. Wir haben hier einen Ölbaum und es sind Zweige, die sind ausgebrochen worden. Da ist der Stamm und da sind die Wurzeln. Wie fing die Sache mit Israel denn an? Bevor es ein Volk Israel gab, gab es schon unter der Oberfläche der Geschichte gleichsam eine Wurzel oder Wurzeln. Drei. Abraham, Isaac und Jakob. Aber was Paulus zu sagen scheint, ist dieses. Dass es nicht nur die Väter sind, so wie es auch später nicht nur Israeliten sind, um die es geht, sondern in dem Ganzen fließt ein Saft. Und das bringt dem Baum Leben. Und Gott hat mit Abraham, Isaac und Jakob gehandelt. Ja, sie sind die Wurzeln, aber die Geschichte des Volkes Israels geht doch nicht auf sie zurück, als wären sie die Ursprünge, sondern Gott erinnert durch Jesaja, erinnert das Volk Israel, schaut zurück, wo sind eure Anfänge? Ihr wurdet wie aus einem Steinbruch herausgegraben, herausgeholt. Als es unmöglich schien, dass Abraham und Sarah Kinder bekommen konnten, hat Gott gehandelt. In dieser Geschichte, wie im Hintergrund, arbeitet Gott. Im Vordergrund bekommt ein Ehepaar Abraham und Sarah ein Kind. Scheint ganz natürlich zu sein, außer dass es sehr spät ist, aber auf ganz natürlichem Wege. Und Isaac und Rebekka bekommen Kinder, wo es nicht möglich war, aber nachdem es möglich wird, scheint es ganz natürlich zu sein. Für die Augen scheint es der natürliche Weg zu sein, aber hinter den Kulissen hat Gott gewirkt. Ja, Paulus schreibt an die Galater, das ist dem Heiligen Geist zuzuschreiben. Dass Isaac geboren wurde, kam vom Heiligen Geist. Gott selbst war am Werk. Und er hat im Bereich des Natürlichen das Übernatürliche getan. Und so ist es auch später gewesen. Wenn Mose als Hirte in der Wüste am Horeb dort diesen brennenden Busch sieht, diesen Strauch, was sieht er denn? Was zieht ihn da herbei? Die Tatsache, dass der Strauch schon längst hätte verbrannt sein sollen. Aber er bleibt da, es brennt, aber nichts wird verbrannt. Und dann denken wir an Daniels Freunde im Feuerofen. Die hätten schon längst verbrannt sein sollen. Nebukadnezar wartet. Und er geht her und schaut. Und jetzt ist nicht, anstelle, dass die drei weg sind, sind es jetzt vier. Einer ist noch hinzugekommen. Ja, das ist jetzt wirklich merkwürdig. Gott handelt im Bereich des Natürlichen auf übernatürliche Weise und erhält das Volk Israel. Ja, bis zum heutigen Tage hat Gott auf übernatürliche Weise das Volk Israel bewahrt, als Zeichen für alle Welt, sodass man wie an der Schöpfung etwas von einer Gottheit ablesen soll. Hier ist jemand am Werk, der ist kein geringerer denn Gott. Und hier ist seine Kraft zu sehen, heißt es in Römer 1. Das kann man auch an der Geschichte Israels ablesen. Wurzel ja, aber Saft von Gott, Leben von Gott. Und so bleibt es durch den ganzen Baum hindurch. Gott ist am Werk, und das will Paulus in Römer 11 sagen. Er ist dabei abzubrechen, er ist dabei einzupropfen, er wird bestimmen, er handelt. Und das ist wunderbar. Wir gehen weiter. Vers 17. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepropft und der Wurzel der Fettigkeit des Ölbaums, merken wir jetzt, jetzt spricht er von Fettigkeit, nicht nur der Wurzel, sondern auch der Fettigkeit des Ölbaums mitteilhaftig wurdest. Man hat das Wirken Gottes erlebt an seinem eigenen Leben. Mitteilhaftig wurdest, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Der Gott, der im Leben von Abraham, Isaac und Jakob, ja, im Leben des Messias gewirkt hat, denn es heißt in Jesaja 11, in Israel ist es wie ein Baumstamm. Der Baum ist längst umgekippt, ist nur noch ein Stamm übrig geblieben, wie wenn er sterben. Aber aus diesem gleichsam toten Baumstamm kommt jetzt eine zarte Pflanze hervor. Ein Spross, das ist ein Name, eine Bezeichnung für den Messias, für Christus. Und dann lesen wir weiter in Jesaja 53, er kam hervor wie eine zarte Pflanze aus dürrem Erdreich. Aus dürrem Erdreich. Eine Wurzel kam hervor aus dürrem Erdreich. Die Verheißung kam hervor dort, wo nichts zu erwarten war. So hat Gott immer wieder in Israel gehandelt. Und ganz besonders am Messias. Das heißt, Gott tut das Übernatürliche, wenn er rettet. Das, was bei Menschen unmöglich ist, das tut Gottes, das tut Gott. So rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das wurde mir zu einem Trost, als ich im Krankenhaus war vor einigen Jahren. Ich las den Römerbrief und kam an diese Stelle. Die Wurzel trägt dich. Man wird getragen. Ich war einmal dem Wort tragen etwas nachgegangen. Was sagt denn die Bibel vom Tragen, dass Gott trägt? Etwas sehr Schönes, ein sehr schönes Thema. Durch die Wüste hat Gott dich getragen, sagt Mose, Gott durch Mose in 5. Mose. Wie ein Vater seinen Sohn trägt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Oder 2. Mose 19. Ich habe euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht. Er war nach Ägypten gegangen, hatte sie abgeholt und sie getragen, wo er mit ihnen alleine sein konnte. Ezechiel scheint diesen Gedanken aufzugreifen später. Ich will sie in die Wüste führen und mit ihr sprechen. Davon hatten wir es in der Einleitung, nicht wahr? Gott will in die Stille rufen, um mit uns zu sprechen. Aber wir sind beim Gedanken des Tragens. Die Wurzel trägt. wenn wir uns tragen lassen und uns nicht überheben und uns auf etwas einbilden, ja, jetzt sind nun wir da, ja, endlich. Mit uns ist etwas Entscheidendes geschehen, nicht so, sondern es bleibt Gnade. Wir sind dankbar, dass wir Sünder sind, die aus Gnaden gerechtfertigt wurden und lassen uns von der Wurzel, das heißt von dem Gott, der bei Abraham, Isaak und Jakob am Werk war, der dort Übernatürliches tat, wir lassen uns von ihm tragen, Tag für Tag. In einem Psalm heißt es, nach Luthers Übersetzung, Gott legt uns seine Last auf, aber er hilft uns auch. Ausleger sagen, es sollte eigentlich heißen, er trägt Lasten für uns. Wenn er uns trägt und auch unsere Lasten trägt, was sollten wir dann mehr erwarten? Er, der in der Vergangenheit aus nichts hervorrufen konnte, das, was nicht war, als wäre es etwas, der kann auch heute ganz neu anfangen, wenn Sie meinen, Sie wären in einer hoffnungslosen Lage, dann dürfen Sie Mut fassen. Darüber spricht Spurgeon einmal, anlässlich des Rufens Gottes, wenn er Abraham aus Chaldea ruft. Gott hat etwas Neues getan und er macht seinen Hörern Mut. Gott kann ganz neu mit dir anfangen, wo immer du bist. Er braucht keine Voraussetzung. In Hiob heißt es, er hängt die Erde an nichts auf. Gott braucht keinen Haken, um etwas zu tragen. Er kann im Raum nichts etwas hineinstellen. Ja, er hat auf diese Weise die Welt ins Dasein gerufen, aus nichts. Und der Gott, und so beruft man sich immer auf den Schöpfer in Israel, der Gott, der die Welt schuf, der möchte jetzt eingreifen. Und wenn man so kommt, dann kann Gott reagieren. An einer Stelle heißt es, in Zukunft wird es heißen, nicht nur der Gott, der euch aus Ägypten brachte, wo er auch das Unmögliche tat, sondern der Gott, der uns aus der Gefangenschaft in Babel zurückbrachte. Und in Zukunft wird es heißen, der Gott, der uns aus allen Erdteilen, aus allen Enden und Ecken der Welt zurückbrachte, der Gott, der kann. Wir haben einen Gott, der kann, und der ist auf keinen von uns angewiesen. Das kann er ganz selbstständig tun. Und wir können uns ganz auf ihn verlassen. Die Wurzel trägt dich. Du wirst hierauf sagen, die Zweige wurden ausgebrochen, damit ich eingepfropft würde. Und genau das sagen viele. Ernste Christen. Sie sagen, Israel wurde abgesetzt und nun sind wir als Gemeinde an seine Stelle gekommen. Es gibt kein irdisches erwähltes Volk mehr. 1971, glaube ich, war es, waren wir in Jerusalem zu einer Konferenz für biblische Prophetie, an der sehr viele teilnahmen aus verschiedenen Teilen der Welt. Und da konnte tatsächlich ein holländischer Professor, ein evangelischer, sagen, was wir hier vor Augen haben in Jerusalem und im Lande Israel, hat nichts mit biblischer Prophetie zu tun. Warum sagt er das? Er ist fest davon überzeugt, dass Gott das erste Volk Israel abgesägt hat. Und anstelle davon ist jetzt die Gemeinde als Fortsetzung des ersten Volkes Israel. Die Gemeinde erbt den Bund, der wird erneuert, aber es ist derselbe Bund. Das nennt man auch Bundestheologie. Wir, die Gemeinde, sind das neue Israel. Wir sind jetzt das Volk Gottes, das Israel ersetzt. Merken Sie, dass genau das gesagt wird, was hier geschrieben steht. Paulus sagt, es geht nicht. Es geht nicht. Du kannst nicht sagen, die wurden ausgebrochen, damit ich eingepfropft würde. Paulus sagt, recht, was den Vorgang betrifft, es geschah so. Durch den Unglauben kam es, dass sie ausgebrochen wurden. Du stehst durch den Glauben. Es kam doch durch die Gnade. Du hast doch nur ein Angebot angenommen im Vertrauen. Und von daher war es, dass du eingepfropft wurdest. Du stehst durch den Glauben, sei nicht hochmütig. Halte nicht zu viel von dir, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott der natürlichen Zweige nicht schonte, dass er auch deine etwa nicht schonen werde. Und gerade diese Kreise, dazu gehören sehr ernste, bibeltreue Christen. Das wollen wir anerkennen. Ich war zusammen mit solchen in Chicago vor einigen Jahren. Das sind Verfechter der Irrtumslosigkeit der Schrift unter Umständen. Ich will nur zeigen, dass es ernste Christen gibt, die hier verschieden denken. Aber das soll uns nicht davon ablenken, bei der Auffassung zu bleiben, die wir für biblisch halten. Gerade in diesen Kreisen wird gesagt, wenn wir wirklich Christen geworden sind, dann war es erstens so, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hatte. Gott bestimmt im Voraus, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird. Und zweitens, ist man zur Rettung bestimmt, dann kann man nie verloren gehen. Ist man gerettet, dann ist man von Ewigkeit her erwählt und für die Ewigkeit. Das ist eine große Linie. Nun, es scheint sehr vieles dafür zu sprechen. Das ist sehr beeindruckend. Und man kann eine lange Strecke in der Schrift mit ihnen mitdenken. Nur, an dieser und der anderen Stelle merkt man, es geht doch über die Schrift hinaus. Und wenn ein Glied in der Kette fehlt, haben wir wohl keine Kette, nicht wahr? Nun, ich teile nicht diese Auffassung, dass wenn man wirklich Christ geworden war, dass damit schon verbürgt ist, dass man immer Christ bleiben würde. Ich glaube ganz fest, dass keine Christen verloren gehen. Keine. Dafür bin ich Christ geworden, dass ich nicht verloren gehe. Aber die Tatsache, dass keine Christen verloren gehen, heißt noch nicht, dass wahre Christen irgendwann abfallen könnten und zu Nicht-Christen werden könnten. Aber dann geht nicht ein Christ verloren, sondern wer? Ein Nicht-Christ. Solange ich an Jesus glaube und ein Christ bin, gehe ich nicht verloren. Und wenn ich bis zu meinem Todestag ein Christ an Jesus Christus glaube, mich auf die Gnade verlasse, werde ich gerettet. Wer bis ans Ende ausharrt, wird gerettet werden. Solange ich in Christus bin, kann ich nicht verloren gehen. Unmöglich. Aber diese Irrlehre gibt es, dass man das sagt. Und die bringt auch Unruhe in ihre Gemeinden hinein. Aber auf der anderen Seite wollen wir nicht sagen, dass wir ohne weiteres fortsegeln könnten. Wenn einmal gerettet, deshalb schon auf ewig gerettet. Es gilt, bei Christus zu bleiben. Die Reben, die nicht am Weinstock bleiben, sagt Jesus, werden weggeschnitten, abgeschnitten und weggeworfen. Ja. Zweimal geschnitten, einmal beschnitten, die sich beschneiden lassen, die tragen Frucht und bleiben im Weinstock. Aber die sich nicht beschneiden lassen, keine Frucht bringen, die werden abgeschnitten. Und ich weiß nicht, wie man zu einem anderen Ergebnis kommen kann als dieses, dass man verloren geht. Trotz dessen man eine Rebe am Weinstock war. Aber dann geht nicht ein Christ verloren, sondern jemand, der nicht ein Christ geht. Er war ein Christ, aber ist es nicht mehr. Nur Nicht-Christen gehen verloren. Ich wollte das sehr deutlich machen. Niemand, der auf Jesus hofft, soll verzagen und Angst haben. Er ist vollkommen sicher in der Arche Jesu. Gott bewahrt uns. Aber wir haben uns bewahren zu lassen. Ja. Paulus macht auch hier deutlich, du stehst im Glauben. Wenn Gott der natürlichen Zweige nicht schonte, dass er auch deiner etwa nicht schonen werde, wenn du hochmütig bist und nicht mehr dich ganz auf die Gnade verlässest, sondern auf dich selbst, dann ist Gefahr, wenn wir uns auf uns selbst, auf unsere Leistung, wenn wir wegschauen vom Herrn Jesus. Aber solange wir auf Jesus schauen, ist keine Gefahr, dann steht er gerade für uns. Sieh, Vers 22, Paulus will, dass wir hinschauen, uns vor Augen führen. Was will er, dass wir sehen? Sieh also zweierlei, die Freundlichkeit und die Strenge Gottes. Wir haben einen Gott, von dem ich schon vorhin sagte, der in seinem Charakter zwei Pole hat, Heiligkeit und Liebe. Die scheinen manchmal sich zu widersprechen, aber sie stehen in seinem Charakter in vollkommener Harmonie. Seine Heiligkeit ist eine liebevolle und seine Liebe ist eine heilige Liebe. Und es ist kein Widerspruch zwischen seiner Gerechtigkeit und seiner Barmherzigkeit, seiner Freundlichkeit und seiner Strenge. Er übt beides aus. Er spricht auch zwei Sprachen. Die Sprache der Freundlichkeit und die Sprache des Ernstes. Manchmal muss er diese Sprache gebrauchen, manchmal kann er die Sprache gebrauchen. Beide Sprachen dienen dazu, dass wir zur Buße kommen und Gnade finden. Die Sprache der Güte, Römer Kapitel 2, aber auch die Sprache des Ernstes, nicht wahr? Paulus will, dass wir Gott in seinem ganzen Wesen, in seinem ganzen Charakter vor Augen haben und nicht einseitig werden, denn wir sind in seinem Bilde geschaffen. Auch als Christen sind wir neu geschaffen im Bilde Gottes. Und wir sollten beide Charaktereigenschaften hervorbringen durch die Gnade Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes. Wir sollten Christus ähnlich werden in der Familie, in unserem eigenen Leben. Freundlichkeit, die Freundlichkeit Jesu, die Güte Jesu und auch den Ernst, die Heiligkeit, die Gerechtigkeit Jesu in unserem Leben aufweisen. Sieh also die Freundlichkeit und die Strenge Gottes, gegen die vielen Strenge, gegen dich Freundlichkeit, wenn du unter der Voraussetzung, nicht garantiert, nur unter der Voraussetzung, dass du an der Freundlichkeit bleibst. Das heißt, dich lieben lässt. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus. Lauft nicht davon. Es gibt Frauen, die bleiben nicht in der Liebe ihres Mannes. Die laufen den Männern davon. Es gibt Männer, die bleiben nicht in der Liebe ihrer Frau. Die laufen ihnen davon. Und dann reißt es auseinander. Und Jesus sagt zu uns, ich habe dich geliebt mit Seilen der Liebe, Jeremia. Dich zu mir gezogen, bleibe in meiner Liebe, bleibe an ihr, laufe mir nicht davon aus der Schule, wie wir in der Einleitung hörten. Bleibe dabei, wenn nicht, dann kommt die Sprache der Strenge. Sonst wirst auch du abgeschnitten werden, denn wer Israeliten nicht verschont hat, wird auch deiner nicht verschonen. Und jetzt kommt der vierte Teil, ein Teil der Verheißung. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du von dem von Natur wilden Ölbaum abgeschnitten und wieder die Natur in einen edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst klug dünkt. Nämlich, dass Verhärtung Israel zum Teil widerfahren ist. Nur ein Teil Israels ist verhärtet, aber nur für einen Teil der Zeit, nicht auf ewig. nur zum Teil widerfahren ist, bis die Fülle derer, die von den Völkern sind, eingegangen sind. Und so wird das ganze Israel gerettet werden, was dann lebt. Nicht die Verstorbenen, keine Allversöhnung. Keine Allversöhnung wird hier das Wort gesprochen. Das habe ich aber erlebt. Sondern ein Rest wird übrig bleiben. Römer 9, soweit kamen wir gestern Abend nicht. Aber Gott sagt, ich werde kurz schneiden, so wörtlich. Er wird jemand sein, der abschneidet. Von Israel wird er abschneiden, nur ein Rest wird aufgehoben und bewahrt bleiben. Und eines Tages wird ein Rest gerettet werden. Das ist traurig. Gott behält es sich vor, uns aus dem Leben zu holen, wenn wir nicht auf seine Gnade bereit sind einzugehen. Aber ein Rest wird gerettet werden. Die Fülle derer, die von den Völkern sind, eingegangen sein wird, Entschuldigung, so wird das ganze Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion kommen, der Retter, und er wird ehrfurchtsloses Wesen von Jakob abwenden. Und dieses ist ihnen der Bund von mir. Gott kommt von sich aus und zeigt uns seine Treue, wann ich weggenommen habe ihre Sünden. Das geschieht nach Sacharja 12, wenn Jesus auf den Ölberg kommt. Sie werden den sehen, den sie durchstochen haben. Gemäß der guten Botschaft sind sie Feinde, euretwegen. Gemäß der Erwählung sind sie Geliebte. Letztlich hat Gott nur ein Volk Gottes, die wirklich sein Eigentum sind. Aber weil Gott einmal mit den Vätern begann, liebt er dieses irdische Volk Gottes. Sie sind also immer noch Gegenstand seines Wohlwollens, aber nur so lange, bis die Zeit der Gnade abgelaufen ist. Und dann ist es auch für die aus, wenn sie nicht umgekehrt sind. Aber inzwischen soll das unsere Einstellung sein. Auch wir lieben Israel, weil Gott einmal mit diesem irdischen Volk eine Geschichte hatte. Und weil Gott mit diesem Volk noch eine Zukunft haben will. Gemäß der Erwählung sind sie Geliebte, der Väter wegen. Denn unbereubar sind die Gnadengaben und das Rufen Gottes. Gott tut es nicht leid, auch wenn einige nicht spuren oder antworten. Gott tut es nicht ihm leid, dass er gerufen hätte oder beschenkt hätte. Denn gleich wie auch ihr einst im Unglauben Gott nicht gehorchtet, das ist das Thema des Römerbriefes, dass der echte Glaube zum Gehorsam kommt. Kapitel 1, Gehorsam des Glaubens. Kapitel 16, Gehorsam des Glaubens. Anfang und Ende des Römerbriefes und durch den Römerbrief hindurch. Echter Glaube beugt sich vor Gott und gibt sich ihm hin und fängt an, mit Gott zu rechnen, in der Abhängigkeit und im Gehorsam. Auch ihr einst nicht im Unglauben Gott nicht gehorchtet, nun aber Barmherzigkeit erfuhrt durch ihren ungläubigen Ungehorsam, so waren auch diese nun im Unglauben ungehorsam zugunsten eurer Barmherzigkeit, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren möchten. Denn Gott schloss alle zusammen ein in den ungläubigen Ungehorsam, damit er allen Barmherzigkeit zeigte. Da kommt dieses Wort, das wir schon vorher erwähnt hatten. Und jetzt der fünfte Teil, ein Schluss, Lob Gottes. Paulus hat nun Gott in seiner Gerechtigkeit hingestellt und in seiner Barmherzigkeit. Und jetzt kann er nicht anders, als aus der Geschichte Gottes mit Israel und mit der Gemeinde Gott zu loben und den römischen Christen ein Beispiel zu geben, wie sie und wie wir nach ihnen es tun sollten und können. O, die Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Kenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Urteile und unaufspürbar seine Wege. Wer von uns will seine Wege bis zum Ende zurückspüren? Es geht nicht. Denn wer kannte den Sinn des Herrn? Oder wer wurde sein Mitberater? Oder wer gab ihm zuvor und es wäre ihm zu vergelten? hören wir, das scheint uns bekannt zu sein, nicht wahr? Da will ein Israelit, Kapitel 9, zu Gott kommen und sagen, schaut einmal, ich bringe dir etwas, meine Leistung. Ich faste dreimal in der Woche, oder wie immer es der Pharisäer sagt, ja. Ich gebe so und so viel, ich gebe den Zehnten. Und jetzt bist du mir Gerechtigkeit schuldig. Wer bringt Gott etwas und Gott muss ihn vergelten? Nicht so, sagt Paulus. Alles Gnade. Er beschließt alle unter der Sünde, damit er sich alle erbarmen kann. Wer gab ihm zuvor und es wäre ihm zuvor, ihm zu vergelten? Denn von ihm, und nicht von ihm nur, sondern durch ihn und dann zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm gebührt die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dann sagt er sein hebräisches Amen. Wahrlich, so sei es und so soll es bleiben. Und wir wollen unser Amen hinzufügen. Das können wir jetzt tun, wir wollen dazu aufstehen.